du hast mal gesagt, jede D2C-Brand sollte auf Amazon verkaufen.
Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber es gibt so eine Statistik, wo mehr als 50% aller Produktsuchen bei Amazon beginnen.
Was kann man denn so an Umsätzen erwarten über Amazon?
Da haben wir jetzt auch einen Case gehabt. Im ersten Monat 270.000 bei 30% Brutto-Marge.
Was sind aktuell so Risiken auf Amazon? Wo sind vielleicht auch Chancen, die du siehst?
Ja, es ist einfach ein weiterer Sales-Channel. Amazon ist natürlich auch wie Google Ads und Google SEO. Da kommt halt einfach das Suchvolumen. Wenn ich da meine Rankings habe, gibt mir das einfach eine sehr gute Stabilität. Und das größte Risiko ist meiner Meinung nach.
Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust.
Markus, ich freue mich, dass du hier bist. Danke, dass du dir den Weg auf dich genommen hast, aus dem schönen Österreich hierher zu fahren. Du hast gesagt, 5 Stunden Anfahrt. Mega stark. Danke, dass du es gemacht hast. Wir werden heute viel über Amazon sprechen. Wir werden viel über deine Companies sprechen. Du hast ja mehrere Firmen. Und ich will alles wissen über Amazon, was du machst, über deinen Onlineshop, über deine Produkte, über dich als Mensch. Deswegen, ja, herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, servus Daniel. Danke erstmal für die Einladung. Auch wenn es 5 Stunden Fahrt ist, als Österreicher kommen wir gerne nach Bayern. Cool. Speziell nach München ist immer eine gute Reise. Und ja, freut mich, wenn wir heute mal so Amazon, E-Commerce, alles durchgehen und einfach mal ja, Mehrwert rausballern an die Leute.
Wir haben uns kennengelernt auf dem AMC Hackers Event 2024, müsste es gewesen sein, im Januar, letztes Jahr. An der Stelle Shoutout an Marc Staller und alle Mitwirkenden am Event. Und da haben wir uns einfach, ich weiß nicht, ob du mich angesprochen hast oder ich dich angesprochen habe, wir haben uns direkt connected. Und so kam die Connection, gell?
Genau. Also ich habe dich schon länger verfolgt. Ich bin ja schon sehr, sehr lange auch in dem Amazon-Space, sage ich jetzt mal, seit 2016. Ich glaube, 2018 habe ich das erste Mal was von Daniel Bittmann mitbekommen. Und ja, wie ich dich dann gesehen habe mit den blonden Haaren, dann muss ich dich natürlich direkt ansprechen.
Ja, Branding hat funktioniert anscheinend. Cool, lass uns mal zum Einstieg über dich und deine Story sprechen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, du hast ja mehrere Firmen. Und wer bist du, was machst du alles? Einfach mal einen kurzen Rundown.
Genau, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Markus Pfister, wie man hört, aus Österreich. Bin jetzt 29 und habe 2016 gestartet mit dem ganzen E-Commerce-Thema. Damals ganz klassisch Amazon FBA. Ich war im Zivildienst, hatte sehr viel Zeit, habe dann ein YouTube-Video gesehen, wo jemand in einem Interview das Wort Amazon FBA gedroppt hat und dann, okay, was ist das? Recherchiert, aha. Dann erstmal so selber Produkte recherchiert und irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, Zahlen schauen gut aus, ich probiere es einfach. Und ja, daraus ist dann so meine Reise entstanden. Also ich habe dann selber verkauft, habe immer nebenbei noch gearbeitet. Dann bin ich zu einer größeren E-Commerce-Brand aus Österreich gekommen, dort auch erstmal im E-Commerce-Bereich, später Head of E-Commerce. Dann die eigene Firma geexitet, die ich seit 2016 aufgebaut hatte. Noch kurz vorm Ukraine-Krieg, gerade noch die Kurve gekratzt.
Also quasi E-Commerce noch am
genau,
Peak.
Genau, die Aktie am Höhepunkt verkauft. alles richtig gemacht. Und dann war eigentlich so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Weil du hast halt dann den Exit. Du kriegst natürlich ein schönes Geld dafür auch und dann ist die Frage, okay, wie machst du jetzt weiter? Also nochmal das Gleiche von vorne oder irgendwie anders. Dann war so eine Phase, okay, wo ich mich erstmal orientiert habe und ich wollte dann nicht direkt wieder E-Commerce machen, weil ich hatte so das Gefühl, so das klassische Amazon, ich suche mir irgendeine Nische raus und mache das, das ist nicht mehr so meins, sondern ich wollte irgendwie was richtig Geiles machen. So, ich habe aber keine Idee gehabt so zu der Zeit. Und dann bin ich eben sozusagen drauf gekommen, okay, dann mache ich halt was für Amazon Seller. Mhm. Und das war dann eben Sellerfox, gibt es jetzt auch noch, ist ein SaaS-Tool, also Analytics-Tool für Amazon Seller, wo die einfach ihre ganzen KPIs tracken können, über Search Queries und so weiter alles auswerten können, genau sehen, wie gut bin ich im Vergleich zur Konkurrenz, wo habe ich Schwachstellen, wo habe ich Stärken und so. Und während dieser Zeit, wo wir Sellerfox entwickelt haben, also es war dann so von Mitte 22 bis ich glaube, im irgendwann 2023 haben wir dann eine Open Beta gelauncht und seit Anfang 2024 ist Sellerfox offiziell draußen. So in dieser Zeit, da war ich halt extrem in dem ganzen Amazon API-Thema drin, war auch extrem spannend. Also ich habe sehr viel Content produziert, habe da auch sehr viele YouTube-Videos und so weiter gemacht, aber ich war halt nicht mehr so im Game drinnen, sondern ich war halt schon noch sozusagen nah dran, aber ich war jetzt nicht mehr selber der Verkäufer. Was aber rückwirkend ganz gut war, weil man dann irgendwie so diese so ein bisschen Abstand hat und diese Perspektive und dann auch für sich so immer überlegt, okay, wenn ich jetzt nochmal starten würde, so wie würde ich es angehen? So was wäre der perfekte Blueprint sozusagen jetzt für Amazon oder generell E-Commerce? Und diese Phase hat mir jetzt, wenn ich es rückwirkend betrachte, extrem geholfen, auch für den Start der neuen Marke, wo wir sicher auch dazu sprechen
werden.
Kommen
wir auch noch tief rein.
Kommen wir auch noch dazu, genau. Und ja, also mit Sellerfox, diese ganze API-Geschichte, ich habe da eigentlich monatelang jeden Tag die API studiert. Also ich weiß ganz genau, welche Daten gibt es bei Amazon, welche gibt es nicht.
Hast du so einen technischen Background oder?
Ja, also ich habe eine technische Schule besucht in Österreich, habe auch mal 2 Monate Informatik studiert, dann abgebrochen. Also ich glaube, ich bin da ganz gut drin, wenn ich mich da reinfuchs. Und das war einfach extrem geil, weil ich jetzt halt dieses ganze Hintergrundwissen habe und ich kann halt sehr, sehr gut einschätzen, wenn ich irgendeinen LinkedIn-Post sehe von irgendjemandem, ne? Redet der jetzt Bullshit oder hat das wirklich Hand und Fuß? Und teilweise ist halt wirklich viel Blödsinn unterwegs, also wo dann irgendwie KPIs vermischt werden, die du nicht vermischen darfst und so. Das war sehr gut. Genau, und um auf die neue Brand zu sprechen zu kommen.
Dazu kommen wir gleich. Okay. Ich möchte da nochmal kurz tiefer reingehen.
Okay, okay.
Ich finde schon mal sehr, sehr geil, dass du sehr zahlengetrieben und datenbasierend Entscheidungen triffst, weil ich bin gleicher Meinung. Ich bin zwar auf der einen Seite ein Kreativer, aber auf der anderen Seite datengetrieben ohne Ende. Was war so der initiale Grund, warum bist du so in die Richtung E-Commerce und Amazon damals gegangen?
Ja, also so vielleicht Hintergrundwissen. Mein Vater ist auch selbstständig. Aha. Und wie ich so klein war, da wollte ich dann immer so die Firma übernehmen. Ist in der Baubranche, also ganz anderes
ganz
Thema.
Anders.
Meine Eltern haben sich dann aber geschieden. So, und ich habe dann halt auch immer irgendwie so im Hintergrund gehabt, okay, ja, das lag wahrscheinlich auch an der Firma, weil der Druck und so weiter und das Ganze. Und habe dann irgendwie so ganz lange den Plan gehabt, okay, ich werde mal Angestellter irgendwo ganz hoch oben, verdiene auch mein Geld, Sicherheit und passt schon. Und dann habe ich so im letzten Schuljahr, glaube ich, so ein Buch gelesen, Kopf schlägt Kapital.
Habe ich auch gelesen,
so ein Klassiker.
Ja.
Und das hat irgendwie meine Perspektive komplett geändert. Sozusagen, okay, dass man auch sehr lean anfangen kann. Du musst jetzt nicht irgendwie eine Produktion aufbauen oder eine riesige Firma, sondern du kannst auch mit wenig Risiko, sage ich jetzt mal, und Leverage eine eigene Firma aufbauen. Und ja, dann habe ich halt einfach die Augen offen gehalten. Und dann kam eben so dieser Moment, wo ich so ein YouTube-Video sehe und jemand droppt so Amazon FBA. Ja, dann habe ich mich da reingebohrt ins Rabbit Hole und daraus ist dann so die erste Firma geworden.
Wie alt warst du da?
Da war ich 19.
Mit 19 genau. Quasi erster Step zum Unternehmertum.
Genau.
Cool.
Genau.
Stark. Nice. Cool. Bedeutet, du bist dann rein, hast Amazon angefangen, hast Produkt. Was hast du da verkauft, wenn ich fragen darf?
Das erste Produkt war eine Fußfeile.
Eine Fußfeile?
Fußfeile, ja.
Okay.
Eine Hornhautraspel, ja.
Eine Hornhautraspel.
Ja, und geil. Das war auch noch so die Zeit, also das geht jetzt gar nicht mehr, aber das war auch noch so die Zeit, so du bestellst auf Alibaba, okay, die ersten 1000 Stück, natürlich zu dir selber irgendwie nach Hause und so und Verpackung irgendwie mit so einem Fiverr-Typen designt und dann die Produktfotos, selber so eine weiße Plexiglasscheibe genommen und dann fotografiert und irgendwie Photoshop bearbeitet. Und es hat halt funktioniert, also ich habe das Ding online gestellt und am ersten Tag oder am zweiten Tag, das war, glaube ich, November 2016, so ziemlich, war dann so der erste Verkauf und das war dann ein richtig geiles Gefühl. Und das würde natürlich heutzutage nicht mehr funktionieren.
Das dürfte so die Zeit gewesen sein, wo da gab es auch andere Seller, die dann so Knoblauchpressen verkauft haben, Springseile und solche Produkte, gell?
Genau. Ja, das war noch die Phase, wo du, ja, im Grunde jetzt rückwirkend gesehen, wenn ich das Wissen hätte, was ich jetzt habe, in 2016, dann würden wir jetzt nicht mehr hier sitzen.
Ja,
aber,
dann sitzen wir woanders.
Dann würden wir dann auf unserer eigenen Insel sitzen, ja. Du konntest halt einfach alles machen. Also du hättest jedes Produkt nehmen können, einfach nur bessere Fotos.
Ja.
Da konntest du auch noch einfach irgendwie, gibst ein Produkt raus für 1 Euro, kriegst eine Bewertung, kannst dir innerhalb von 10 Tagen 200 Bewertungen aufbauen.
Ja.
Und konntest auch mit rabattierten Käufen dein Ranking pushen bis zum geht nicht mehr. Das geht heute alles nicht mehr. So, das war so die goldene FBA-Zeit, sage ich jetzt mal, die Goldgräberstimmung. War auch sehr, sehr spannend, das alles mitzubekommen. Aber es war halt auch eine Zeit, da war das ganze Know-how und dieses ganze Ausgetüftelt und so, das war noch nicht so verbreitet. Mhm. Also da war so das Wissen noch nicht so gestreut, wie es jetzt ist. Und jetzt ist ja auch nochmal viel tiefer alles.
Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, jede D2C-Brand sollte auf Amazon verkaufen. Was meinst du damit?
Ja, also ich sage mal so, wenn du jetzt einen Angelhaken oder so verkaufst oder eine Angelrute, dann wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn du das bei einem Anglerteich machen würdest. Es wäre jetzt eine blöde Idee, wenn du das irgendwo in Tirol auf der Berghütte verkaufen willst. Mhm. Also was ich damit sagen möchte, du musst halt dorthin gehen, wo die Kunden sind. Und nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber es gibt so eine Statistik, dass mittlerweile jede zweite oder sogar mehr als 50% aller Produktsuchen bei Amazon beginnen. Das heißt, wenn du jetzt D2C machst, Google Shopping Ads, dann kannst du halt noch die 50% bei Google vielleicht abgreifen. Wenn du halt nicht auf Amazon bist, dann werden halt die anderen 50% gar nicht erreichbar sein für dich.
Mhm.
Und das ist ein Grund. Und zum anderen, wenn du erfolgreich D2C machst, Meta, TikTok, whatever, dann wird es natürlich auch genügend Leute geben, die sehen auf Instagram die Werbung, gehen dann auf Amazon, geben die Brand ein und wenn du dann nicht da bist, sondern der Konkurrent und der Konkurrent schlau ist und vielleicht sogar Werbung auf dein Keyword schaltet, ja gut, dann hast du halt auch wieder Geld verbrannt, weil Werbung ausgegeben, wurde aber nicht zum Käufer, sondern vielleicht bei der Konkurrenz gekauft.
Absolut valide, absolut valide. Wie machst du es mit Produkten, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, wo man vielleicht viel erklären muss, wo noch nicht so viel Search-Traffic auf Amazon ist? Wie bietet sich das da dann auch an oder macht es zu einem späteren Zeitpunkt Sinn für eine Brand?
Genau, also du meinst jetzt so komplett neue Produkte, wo es kein Keyword dafür gibt.
Ganz genau, angenommen irgendein Winning Product in den USA, bringt jetzt jemand Schlaues nach Deutschland, hat davor noch niemand gemacht, der deutsche Markt kennt es noch gar nicht, muss man viel erklären, da suchen die Leute noch nicht auf Amazon.
Das ist natürlich schwieriger da. Mhm. Also wenn es wirklich kein passendes Suchvolumen gibt auf Amazon, muss man auch ganz ehrlich sagen, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, D2C zu starten. Aber ich würde da trotzdem dann immer Amazon sozusagen schon mal den Account aufsetzen, so ein Basic Setup, damit wenn du dann halt wirklich skalierst bei Meta und dann sechsstellig wirst bei D2C, damit du dann halt auch die Amazon-Kunden abgreifen kannst. Und wenn das wirklich so ein Winning-Product ist von USA, dann wird das irgendwann rüberschwappen und dann wird es auch irgendwann das Suchvolumen geben.
Also man kann es eigentlich ziemlich gut vergleichen mit Google Ads, mit Google Shopping oder so. Sobald Nachfrage herrscht im Sinne von Keywords, Leute suchen danach, Suchvolumen, dann macht das natürlich ultra viel Sinn. Und was du sagst, macht auch ultra viel Sinn, dass man das gleichzeitig mit aufbaut. Weil sobald man die erste Meta-Ad schaltet und da ein bisschen was investiert, dann fangen die Leute an zu googeln.
Genau. Also klar, komplett am Anfang ist nicht notwendig. Da ist besser, man hat seinen Fokus dann auf Shopify D2C, macht erstmal die Meta-Ads, bis man eben ja sechsstellig ist und dann wird auch schon ein bisschen Suchvolumen da sein, nur von der Brand. Aber es ist halt so wie Google, klassischer Pull-Kanal, also Pull-Marketing. Du kannst halt niemanden erreichen, wenn der nicht danach sucht.
Ja.
Mittlerweile gibt es ein paar Neuerungen bei Amazon, dass du auch wirklich Zielgruppen erstellen kannst und so. Also du könntest jetzt, wenn du jetzt eine Baby-Brand hast, kannst du ja, Amazon hat ja alle Daten über dich. Amazon hat, glaube ich, sogar noch mehr Daten wie Facebook.
Okay.
Weil die ja wissen, was du einkaufst und so und was du auf Prime Video und so weiter siehst oder Musik hörst oder Podcast hörst über Amazon Music. Und dadurch kannst du halt auch zum Beispiel targetieren, okay, ich möchte jetzt Frauen, die gerade im 8. Monat schwanger sind. Also du kannst halt extrem spezifisch sein im Targeting. Und da kannst du mittlerweile auch dann Ads drauf ausrichten, aber das ist gerade noch ja eher so in den Kinderschuhen und die ganze Plattform Amazon ist nicht so drauf ausgerichtet wie jetzt Meta, Push-Kanal
ja.
Und der Algo der macht das schon, ja. Sondern da ist Amazon noch ein bisschen ja, hinten nach.
Kommt wahrscheinlich noch bald.
Es wird kommen. Also ich glaube, Amazon Marketing ist so wie Google Ads vor 5 oder 6 Jahren.
Okay.
Sehr viel manuell noch. Du kannst dort irgendwie das Gebot setzen, dann auf einzelne Keywords, dann kannst du nochmal einen Modifier für Top of Search, Rest of Search, Produktseite, B2B-Zielgruppe, dann eine eigens erstellte Zielgruppe, Retargeting und so. Bei Google ist es ja mittlerweile auch so, okay, Google Shopping, du hast so eine Autokampagne, ja. Hier sind 100 Euro, mach.
Ja, mach mal.
Gib mein Geld aus und ich kann maximal noch irgendwie ein Keyword negativ setzen. Vielleicht geht Amazon auch irgendwann in die Richtung. Aktuell ist es halt noch nicht so, sondern es kommen diese ganzen Neuerungen rein. Das Thema wird immer komplexer. Die Kampagnenstrukturen werden immer komplizierter. Ja, das ist sehr, sehr herausfordernd. Auch für die Leute, die jetzt schon sehr lange dabei sind.
Das glaube ich. Ja. Ja, ja. Alle Plattformen, also Meta ist ja genau das Gleiche. Also Competition steigt, die Komplexität steigt. Bei Meta gibt es jetzt Andromeda, wo genau. Der KI-Türsteher auch nochmal sagt, die Ad kommt rein, die nicht. von dem her, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es immer schwieriger wird. Jetzt hast du gesagt, 50% E-Commerce-Sales, viel über Amazon, Google. Was kann man denn so an Umsätzen erwarten über Amazon? Kann man das irgendwie ein bisschen kategorisieren?
Genau, also nur anhand von Suchvoluminas ist jetzt schwer abzuleiten. Mhm. Am einfachsten geht es natürlich, wenn es diese Kategorie auf Amazon schon gibt. Keine Ahnung, sagen wir jetzt, du verkaufst irgendwie Wassergläser. Dann könnte ich jetzt reingehen bei Amazon, gebe ein Wasserglas und dann habe ich ein Tool, Helium 10, Jungle Scout, Data Dive, gibt es ganz viele verschiedene. Muss man sich halt dann holen. Und darüber kannst du dann erstmal sehen, okay, wie hoch ist das Suchvolumen, wie viel verkaufen die einzelnen Produkte. Und das ist auch gleich im Endeffekt, wie jetzt bei, wenn du nur Amazon-Seller wärst und jetzt ein Produkt recherchierst, dann schaust du dir halt an, okay, ich habe meine Top 10, 20 Konkurrenten, wie groß ist dieser Markt? Mhm. Keine Ahnung, sagen wir jetzt 2 Millionen Euro Umsatz pro Monat, machen alle Wassergläser auf Amazon. Und dann ist eigentlich die Vorgehensweise so, dass man sagt, okay, wie viel Prozent davon kann ich mir jetzt krallen? Und wenn du natürlich dann schon branded Keywords hast, wie jetzt die Marke selber oder Wasserglas plus das Marken-Keyword, dann ist das natürlich noch stärker, weil da ist natürlich viel mehr Conversion drauf.
Ja.
Also da wird wahrscheinlich ja, 50 bis 100 Prozent davon auch zu Kunden werden. Das kann man dann natürlich auch mit in die Schätzung reinnehmen. Aber man muss immer von diesem Gesamtmarkt ausgehen, dann sozusagen eine Schätzung machen, okay, wie viel Prozent, wenn ich mir jetzt 10% Marktanteil hole, was nicht unrealistisch ist, wenn die Brand gut ist und das gut gemacht ist auf Amazon, dann wäre das so und so viel.
Das ist dann der Total Addressable Market quasi, der TAM, wenn man so will.
Sozusagen. Es gibt auch Fälle, wo dann irgendwie eine neue Brand reinkommt und dann wächst der Markt noch mehr. Aber ja, und es hängt natürlich auch davon ab, so wie ist sozusagen das Preisniveau auf Amazon. Also das, wenn ich jetzt eine Brand bin, ich verkaufe mein Produkt irgendwie für 100 Euro und ein vergleichbares Produkt ist bei Amazon für 50 Euro drin. Ja gut, da muss man halt so ehrlich sein und sagen, Amazon ist kompetitiv. Wenn du jetzt ganz neu startest, auch wenn du eine große D2C-Brand bist, du hast 0 Bewertungen,
ja.
Der andere hat vielleicht 5000 Bewertungen, der weiß, wie der Hase läuft, so, dann wird es halt schwierig. Und da ist halt dann auch wiederum, dass man halt die richtige Herangehensweise an Amazon hat. Also wenn ich so diesen Fall habe, dass ich sage, okay, ich bin jetzt eine höherpreisige D2C-Brand, dann kann man auch in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, so wie bei D2C das Cold-Friendly-Offer, ich mache ein Amazon-Friendly-Offer, damit einfach meine Erfolgswahrscheinlichkeit höher ist.
Das ist auch, was ich beobachtet habe. Würdest du auch sagen, dass tendenziell vom Price Point Amazon, wenn man das jetzt vergleicht mit Shopify-Shops zum Beispiel, dass die Amazon-Kunden eher kleinere, also quasi günstigere Produkte kaufen und in Online-Shops eher ein bisschen höherpreisige? Also zumindest, was ich so gesehen habe, wenn ich Offers vergleiche von D2C-Brands, dass oft die Konkurrenz auf Amazon wesentlich günstiger ist. Teilweise natürlich auch, weil asiatische Brands damit reindrücken und so. Wie ist da so deine Erfahrung zu Price Points, Amazon, Shopify?
Ja, also tendenziell auf jeden Fall, so wie du es gerade gesagt hast. Das ist halt einfach, weil wenn du jetzt eine Meta-Ad hast, du kommst auf einen Online-Shop, okay, du hast vorher die Meta-Ad gehabt, so im besten Fall hat dich die Ad schon auch so zu 80% überzeugt, dass du es kaufen möchtest und dann hast halt den Preis auf der Seite. dann ist halt sozusagen dieser Weg, dass ich jetzt von da zu Amazon gehe oder auf Google gehe und irgendwie vergleiche und so, viel, viel höher. Und auch die Schwelle, wenn ich jetzt schon so kurz davor stehe zu kaufen, ist sozusagen, okay, ich klettere jetzt nochmal den Berg zurück, schaue mir nochmal alles an und dann klettere ich wieder rauf, weil ich dann doch dort kaufe. Ja. Ist halt dann viel, viel länger als jetzt bei Amazon, wo ich auf der Produktseite bin und auf der Suchergebnisseite und auf der Produktseite dann 10-mal das gleiche Produkt vielleicht habe von irgendeinem Chinesen, der es dann nur 30% billiger verkauft.
Ja.
Dann gibt es halt natürlich so alles sozusagen in großen Zahlen gerechnet, eine gewisse Prozentzahl an Leuten, die gehen zum Billigeren. Und dadurch ist dann auch sozusagen im Durchschnitt der Preis bei Amazon natürlich niedriger.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn du schon länger diesen Podcast anhörst und hier einige wertvolle Tipps rausgezogen hast, dann freue ich mich über jede Bewertung. Du zeigst mir damit, dass dir der Podcast hilft, sodass ich maximal Bock habe, noch weiter diesen Podcast zu betreiben und dir mehr wertvolle Episoden wie diese hier zu geben. Und das zeigt natürlich auch anderen Online-Händlern wie dir, dass es ein guter Podcast ist, der wirklich auch Mehrwert bringt. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Okay, du hast gerade das Thema Amazon Friendly Offer angesprochen. Was muss ich machen, wenn ich jetzt auf Amazon verkaufen möchte? Wie kann ich gewinnen? Wie verkaufe ich?
Genau, also du kannst natürlich den Weg gehen, dass du sagst, okay, ich ziehe mein Pricing und so weiter durch. Ich mache Amazon einfach, um Branded Search abzugreifen. Und ich bin von mir aus jetzt 50%, 100% teurer als der Konkurrent. Und ich weiß, dass ich da jetzt nicht so den großen Markt erobern werde auf Amazon, weil halt das Pricing viel zu teuer ist. Ist ein Weg, kann man machen. So, der andere Weg ist, ich möchte halt auch sozusagen dieses Volumen bei Amazon richtig abgreifen. Und dann wäre halt eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine abgespeckte Variante oder eine andere Art von Produkt sozusagen entwickelt. Oder wenn man jetzt irgendwie ein Bundle verkauft, das irgendwie anders zusammenstellt, dass halt sozusagen die Unit Economics besser passen und ich dann auch mit dem Preispunkt weiter runterkomme. Du musst nicht so billig sein wie der Chinese. Das ergibt auch keinen Sinn. Aber ich würde jetzt mal sagen, so ab 20-30% plus so zum Durchschnitts-VK wird es halt schwierig. Kommt natürlich auch immer extrem aufs Produkt drauf an. Aber tendenziell natürlich, je näher du an dem Durchschnittsverkaufspreis dran bist, desto höher wird deine Erfolgswahrscheinlichkeit. Und deswegen schlage ich halt immer vor, wenn jetzt irgendwie eine D2C-Brand auf Amazon starten möchte, dann schaut man sich das Ganze mal an. Okay, wie groß ist der Markt? Wie ist sozusagen die Konkurrenzsituation? Wie passen die aktuellen Produkte dort rein? Und kann man dann so launchen oder sollten wir das vielleicht anpassen? So, oder macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil es nicht möglich ist und dann bleibt nur das Branded Search Zeugs übrig. Aber wenn es halt möglich ist, dann natürlich sozusagen Amazon Friendly Offer.
Ja.
Und wenn gar nichts sozusagen funktioniert, dann wäre sogar noch die Möglichkeit, dass man so eine Art Billigmarke einfach auf Amazon launcht.
Dass man sagt, billig, also gleiches Produkt, aber halt anderer Name und dann wesentlich günstiger.
Genau, das könnte man natürlich auch machen, dass man sagt, okay, ich habe meine richtige Brand auf Amazon, Branded Search, alles gut. Ich werde damit jetzt aber nicht den Markt auf Amazon erobern. Und habe dann vielleicht noch eine Zweitmarke, die sozusagen die Billigschiene ist und wo ich dann vielleicht günstiger noch einkaufe oder eben die abgespeckte Variante habe, weil ich meine eigene Marke sozusagen nicht sozusagen verbilligen möchte auf Amazon, auch nicht mit einem speziellen Amazon-Produkt.
Okay.
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Kleiner Insight, wir hatten das auch öfters mit Agenturkunden, die dann gesagt haben, hey, wir wollen Amazon als nächsten Channel haben, wir wollen aber nicht den Shop torpedieren, weil das weißt du auch, wenn du halt 4 Meta-Ads machst, die Leute werden auf Amazon gehen und dann gegebenenfalls da kaufen, dann zahlst du einmal für Meta und einmal für Amazon, das ist natürlich ein bisschen blöd, dann hast du immer noch keinen Kunde am Ende. Was wir oft gemacht haben, ist, so wie du sagst, wir haben dann andere Bundles nur für Amazon gemacht, die dann vielleicht auch ein bisschen schlechter in Anführungszeichen sind als im Online-Shop, dass man die dann doch eher in den Online-Shop reinbekommt, weil da hast du Kundendaten und alles.
Ja, klar.
Was drückt man aktuell so an Amazon ab pro Kategorie?
Es kommt auf die Kategorie drauf an, es kommt sogar auf den Preispunkt drauf an, aber standardmäßig 15% auf dem Brutto-VK. Wenn du dann irgendwie so bei unter 10 Euro, glaube ich, bist und Drogerie zum Beispiel, also jetzt Beauty-Produkte, da sind es, glaube ich, nur 8%.
Okay.
Drüber sind es dann wieder 15, dann Baumarkt ist wieder anders und so, das kommt auf die Kategorie drauf an. Dann hast du natürlich noch die FBA-Gebühr, also Versand. Wenn du es jetzt nicht selber machst, sondern zu Amazon liefern lässt, dann hast du pro Einheit eine Versandgebühr. Mhm. Auch wichtig zu wissen, also wirklich pro Einheit, nicht pro Bestellung. Wobei wir selber auch selber versenden, also nicht über Amazon. Und empfehle ich auch grundsätzlich, weil du kannst auch mittlerweile Amazon Prime anbieten, wenn du selber verschickst. Du musst halt nur die Werte einhalten, die Amazon vorgibt. Genau, und dann kommt natürlich noch die Werbung dazu. Mhm. Und die ist so, würde ich jetzt mal sagen, im Schnitt müsste man da auch mit so 10% vom Brutto-VK rechnen. Das heißt, wenn du es jetzt mit D2C vergleichst,
ja,
du hast 10% Werbekosten plus 15% Amazon-Provision, bist halt bei einem Vierer-ROAS.
Ja, verstanden.
Genau.
Okay, cool. Jetzt hast du vorhin gesagt, Amazon ist nicht mehr wie 2016, 2017. Wahrscheinlich viel mehr Wettbewerb, du hast China mit reingebracht. Was sind aktuell so Risiken auf Amazon? Wo sind vielleicht auch Chancen, die du siehst? Lass uns da mal ein bisschen reingehen.
Ja, also Amazon wird immer enger. Mhm. Also die Competition ist geisteskrank im Vergleich zu vor, egal wann. Also wird immer größer, auch weil jetzt natürlich USA, Zölle und so weiter, jetzt kommen noch mehr China-Seller. Und die drücken halt den Preis extrem runter und die erhöhen die Marketingkosten extrem. Das heißt, mehr Seller, mehr Produkte, so die Keywords werden jetzt nicht mehr. So das Suchvolumen steigt vielleicht noch ein bisschen. Gleichzeitig wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa jetzt nicht so rosig. Am Anfang vom Monat merkt man noch, dass das Geld lockerer ist. Am Ende des Monats wird es dann immer knapper. Von dem her ist es natürlich viel, viel schwieriger. Und das größte Risiko ist meiner Meinung nach eigentlich, wenn du halt komplett ohne Plan irgendwie reingehst. Mhm. Also wenn du reingehst, und das ist auch egal, ob du jetzt D2C-Brand bist oder ob du irgendwie mit Amazon FBA jetzt gerade starten möchtest oder whatever, du musst halt diesen Marktstandard, der mittlerweile da ist, zumindest den treffen, wenn nicht übertreffen, im besten Fall natürlich. Das heißt, du musst verstehen, okay, wie suchen eigentlich die Leute auf Amazon, wann treffen die Kaufentscheidung, was ist wichtig auf der Suchergebnisseite fürs Titelbild, wie sollten meine weiteren Produktfotos aussehen, wie hole ich mir Bewertungen rein, dann die ganze Produktseite, da gibt es auch nochmal ein paar Möglichkeiten, dann gibt es 10.000 verschiedene Möglichkeiten, dass du noch bei Amazon irgendwie Werbung optimierst, sei es jetzt mit Deals, Coupons oder eben die Werbung selbst, da gibt es auch wieder verschiedenste Werbeformate. Und ja, du solltest halt, wenn du reingehst, das von Anfang an richtig machen.
Weil sonst wird es teuer.
Also sonst wird es halt teuer und ja, was halt noch schwieriger ist bei Amazon, ist halt auch ein Algorithmus. Mhm. Das heißt, wenn du einmal dein Produkt mit deiner EAN dort anlegst, wird dir halt eine ASIN zugewiesen. Das ist die Amazon-Produktnummer sozusagen, also so wie die EAN, nur auf Amazon. Und daran hängt das auch das Ranking. Das heißt, wenn du sozusagen irgendwo Rankings haben möchtest, auch bei generischen Keywords jetzt. Sagen wir, du möchtest jetzt nicht nur Branded Search machen. Wenn du da reingehst und das Listing ist nicht optimiert und du hast unterdurchschnittliche Click-Through-Rates, unterdurchschnittliche Conversion-Rates, wird erstmal die Werbung unprofitabel sein und zweitens wird der Amazon-Algorithmus sagen so, hey, okay, das Produkt, das ist so, verkauft sich gar nicht.
Ja.
Warum soll ich das irgendwie promoten oder so? Vergessen wir das und stellen wir das hinten an.
So ein bisschen wie Meta, ja. Meta macht auch
ja,
so.
Genau. Und wenn du halt dann mal in dieser Negativspirale drinnen bist oder sag mal, okay, ich lege jetzt einfach mein Produkt bei Amazon an, mach gar nichts, habe vielleicht irgendwie ein Bild drinnen und lasse das dann verkümmern und nach 1,5 Jahren komme ich drauf, so, okay, jetzt möchte ich bitte starten. Ja, gut, das ist halt den Kahn da aus, den Dreck zu ziehen. Der liegt dann schon einen halben Meter im Schlamm, der schon eingetrocknet ist, ja, sozusagen. Das wird halt dann schwierig. Also ja. Da muss man eine komplette Relaunch-Strategie machen. Das heißt, von Anfang an bitte sozusagen mit dem richtigen Setup reingehen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, du hattest ja deinen ersten Amazon-Produkt, hast ja einen Exit dann gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch mit deinem YouTube-Content und so dann auch viele Menschen dich fragen, so, hey, Markus, kannst du mir irgendwie helfen? Wie geht es auf Amazon? Gibt es da irgendwie, hilfst du den Leuten da oder wie was machst du da so?
Genau, also ich habe auch während der Zeit, wo ich sozusagen Sellerfox mit aufgebaut habe und nicht Seller war, Consulting betrieben, Also habe dann einfach angefangen, okay, so auf 3- oder 6-Monats-Basis, dass ich eben meistens bestehende Amazon-Seller, weil ich halt in dem Bereich sozusagen unterwegs war, helfe. Jetzt nicht nur, was jetzt Werbung und On-Amazon-Optimierung betrifft, sondern auch generell alles so Supply Chain, Cashflow, Conversion und
ist
so.
Ist auch super wichtig.
Genau, ja. Cash-Conversion-Cycles und so weiter. Das Ganze zu optimieren und mache das mittlerweile auch noch, aber in reduzierter Form. Mhm. Weil einfach sozusagen von der eigenen Brand und so weiter da halt sehr viel meiner Zeit drinnen steckt. Mittlerweile arbeite ich halt extrem gerne mit D2C-Brands, die auch schon erfolgreich D2C machen und helfe denen sozusagen auf Amazon zu starten. Da haben wir jetzt auch einen Case gehabt. Die waren schon sehr erfolgreich, muss man ehrlich dazu sagen. Ich glaube so 20, 30 Millionen Umsatz im Jahr.
Was haben die verkauft? Da darfst du es teilen?
Das habe ich jetzt vorher nicht gefragt, deswegen möchte ich
okay, das okay.
Da kommen dann gleich die Amazon FBA-Leute und wollen das Produkt kopieren.
Ja, man kennt's.
Nee, Scherz, sie hätten da keine Chance, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber sehr erfolgreich und der CMO ist eben auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich weiß, dass du da gut drauf bist, wir wollen jetzt Amazon machen. Wie schaut's aus, kannst du uns helfen? Dann habe ich das Ganze für sie mal so analysiert, wie ich es vorher erwähnt habe. Okay, wie schaut der Markt aus? Was ist euer Produkt und sowas? Haben dann ein eigenes Produkt sozusagen für Amazon kreiert, also eine abgewandelte Form von dem Produkt, ein bisschen günstiger auch nochmal in der Produktion und auch im VK. Und meine Schätzung war so, okay, ihr werdet wahrscheinlich so 100.000 Umsatz machen.
Im Monat?
Im Monat, genau, ja. Mit dem Produkt. Und da meinte so der CMO dann von der Firma schon so, ja, nee, warte noch, was kommt. Und ich so, ja, die werden 100.000 Umsatz machen, so die Analyse-Tools lügen nicht und so weiter. Wahrheit war dann im ersten Monat 270.000.
Okay.
Bei extrem geiler Marge, also 30% plus, sozusagen, was in Sellerboard steht, das ist auch so ein Amazon-Profit-Tool. Das heißt 30% Brutto-Marge, was für Amazon-Verhältnisse geisteskrank gut ist.
Okay, krass.
Genau, also sonst würde ich sagen, so alles über 20% Bruttomarge ist schon sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Das heißt, was ich jetzt rausgehört habe, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, du hast den Markt zuerst analysiert, also in der Zusammenarbeit mit der Brand, du hast geguckt, wie groß ist der Markt, wer sind da so die Marktführer, was ist da so an Musik drinne? Da hast du gesagt, okay, das ist das Produkt oder die Produkte im Onlineshop, die sich da wahrscheinlich schon gut verkauft haben, oder so die Bestseller?
Genau.
Genau. Und dann hast du geschaut, wie können wir das Amazon-friendly machen, kleinerer Price Point, weil du halt gesehen hast von den Daten, hey, der Markt ist bereit, eher diesen Price Point zu zahlen, dafür dann ein perfektes Listing wahrscheinlich. Ich meine, mit deiner Erfahrung hast du wahrscheinlich dann die ganzen Bullet Points, den Content, die Slide schon alles perfekt optimiert. Und das hat dann direkt im ersten Monat gezogen und dann 270.000.
Genau. Also im Grunde so, wie du es gesagt hast, Marktanalyse, dann geschaut, okay, was verkauft sich bei euch im Shop sozusagen gut, was verkauft sich auf Amazon gut, welche Variante kann man da nehmen und dann eben Vorbereitung, sozusagen Bildkonzept und so weiter. Es muss auch so einer gewissen Logik folgen bei den Bildern bei Amazon. Gewisser Mindeststandard muss da sein. Das macht dann halt, hat in dem Fall dann die Brand Inhouse gemacht. Also ich habe sozusagen das Bildkonzept erstellt für die, sozusagen der Funnel, sage ich jetzt mal, ja. Wenn du durch die Bildgalerie durchgehst. Und die haben es dann umgesetzt. Wäre aber auch möglich, dass, sozusagen, wenn das jetzt eine Brand mit mir machen möchte, dass ich das sozusagen in die Hand nehme, weil es manchmal auch schwierig ist, wenn man nur das Bildkonzept macht ja. Und das dann jemand Dritter umsetzt, dass dann wirklich so wird. Hat aber gut funktioniert und dann natürlich klassisch Amazon SEO, eben zum Beispiel mit so einem Tool wie DataDive, holst du die wichtigsten Keywords, die müssen natürlich dann in Titel, Bullet Points, Beschreibung und so weiter, dann eine richtig gute Advertising-Struktur, das heißt, du hast die verschiedensten Werbeformate, dann hast du halt eine exakte Keyword-Kampagne, eine Autokampagne und das und das. Ich möchte jetzt nicht zu tief drauf einsteigen. Und dann natürlich auch die Launch-Strategie. Also das ist auch nochmal so ein gewisser Punkt bei Amazon, wenn du halt dann das Produkt das erste Mal freischaltest, da hast du halt so eine Phase, wo der Algo noch nicht weiß, okay, was mache ich jetzt mit dem Produkt? So,
ja.
Der ist jetzt ganz neu da, kenne ich nicht. Wie verhält sich das? Und wenn du halt da schaffst, dass diese Search-to-Conversion, das heißt, die Leute suchen, klicken auf dein Produkt und kaufen sofort, extrem überdurchschnittlich hoch ist, dann hast du halt gewonnen. So, und das kannst du halt über mehrere Wege machen. Ein Weg ist natürlich, dass du zunächst mal zum Beispiel in der Werbung sehr, sehr conversionstarke, also sehr spezifische Keywords targetierst. Mhm. Also jetzt nicht irgendwas extrem generisches, wie jetzt Wasserglas, sondern irgendwie Wasserglas rund 20 Zentimeter, 250 Milliliter mit irgendwie so einem Muster drinnen.
Dann ist super relevant.
Super relevant. Ja, ja, ja. Mhm. Weil dann natürlich die Click-Through-Rate, die Conversion-Rate und so weiter sehr, sehr hoch ist. Und dann denkt sich halt der Algo bei Amazon so, okay, fuck. Das haben jetzt irgendwie 1000 Impressions, da haben so viele Leute drauf geklickt und dann haben auch noch so viele davon gekauft. Das muss richtig relevant sein, das Produkt. Ja. Das spiele ich jetzt, wenn dann noch andere Kampagnen geschaltet werden, sofort überall aus, weil ich es ausprobieren möchte, wie gut das Produkt funktioniert. Klarerweise sinkt dann irgendwann die Performance ein bisschen ab, aber mhm. du hast halt diesen Push durch ein Algo, kannst dadurch die Sales ankurbeln und wenn halt alles gut läuft, hast du halt von Anfang an dann auch richtig starke organische Rankings. Und das ist halt dann auch sozusagen das Geile bei Amazon, so wie bei Google SEO, wenn du halt mal organisch irgendwie ganz weit oben stehst, Amazon SEO organisch ganz weit oben, das ist halt, ich sage immer so, in Wien gibt es so die Kärntner Straße, das ist im ersten Bezirk, wo die ganzen Luxusläden und so weiter sind. Wenn du halt beim Hauptkeyword auf dem ersten bis dritten Platz bist, das ist so, wie wenn du dort einen Laden hast, mhm. keine Miete dafür zahlen musst, aber die Kunden kommen halt trotzdem.
Krass.
Und das hilft dir dann halt auch extrem, dass du dann auf Amazon gute Margen hast. Und das Geile ist bei Amazon, ich sehe es ja auch bei unserer Brand jetzt, du hast halt mal einen Monat, wo irgendwie Amazon extrem gut läuft und hast mal einen Monat, wo es nicht so gut läuft, aber dafür läuft es im Onlineshop besser und so und die Sachen, die gleichen sich extrem gut aus. Mhm. Also wir haben jetzt schon ein paar Monate gehabt, wo halt vielleicht der Onlineshop so ein bisschen unter den Erwartungen war, aber dafür Amazon richtig geil war, weil auch vielleicht ein Prime Day und sowas war und andersrum, wo dann Amazon nicht so, ich meine, wir wachsen extrem gut, aber nicht so stark gewachsen wie angenommen, aber dafür der Onlineshop extrem gut angezogen ist und das ergänzt sich sehr gut. Und du kriegst halt dann über Amazon auch geil Neukunden. Das ist halt richtig cool.
Das ist spannend. Also spannend bei dir ist ja, dass du beide, ich nenne es jetzt einfach mal Standbeine hast. Du hast einmal das Thema Amazon und du hast einmal dann D2C-Brand. Was sind da so für dich die Parallelen, aber vielleicht auch die Unterschiede von diesen zwei, ich nenne es jetzt einfach mal Kanälen? Mhm. Ja?
Wie soll man das sagen? Also Parallelen oder Gleiches natürlich, du brauchst ein geiles Produkt. Qualität Safe. Muss am Ende gut sein, weil wenn die Kunden nicht zufrieden sind, dann wirst du langfristig nirgendwo gewinnen.
Ja.
Du musst natürlich dein Business im Hintergrund im Griff haben. Also da gehört alles dazu, von Einkauf, Supply Chain, Cashflow-Optimierung, Einkaufskonditionen optimieren und so weiter und so fort. Das ist bei beiden gleich. Und ansonsten das Geile wäre halt, dass, also das perfekte Produkt ist halt meiner Meinung nach, wenn du es sowohl auf Amazon als auch im Onlineshop verkaufen kannst. Es gibt halt so ein paar Produkte, das sind so klassische D2C-Geschichten. Mhm. So, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein so gutes Beispiel ist, aber zum Beispiel Pammies,
ja,
die Schuhe
ja.
verkaufen, die Badeschlapfen oder was auch immer.
Ja.
Bin übrigens dann auch Kunde geworden bei denen.
Ja, cool. Shoutout.
Das wäre jetzt so ein Beispiel, das würdest du nicht auf Amazon launchen. Also damit würdest du nicht auf Amazon starten. Weil
es vom Price Point so hoch ist?
Weil oder? Das Produkt gibt es ja schon. Mm. Das gibt es ja auf Temu, das gibt es da. Mm. Wird irgendwie vielleicht für 10 Euro verkauft.
Ja.
Da jetzt irgendwie zu sagen, so hey, ich habe eine geile Nische entdeckt auf Amazon, ich mache jetzt diese Schlapfen. Schwierig. Aber D2C funktioniert, wenn du halt alles beherrschst. Und es gibt halt sehr viele Produkte, die über D2C mit Meta-Ads und so weiter extrem gut sozusagen gepusht werden können. Wo bei Amazon, weil dann einfach diese große Konkurrenzsituation da ist mhm. und diese Vergleichbarkeit, das halt relativ schwierig wäre. Dann wärst halt dort einer von 20. So bei D2C bist du halt der Einzige gerade sozusagen, der dem vorgeschlagen wird, dem Kunden. Und wenn die Ad geil ist und die Seite geil ist und der Preis gerade passt oder du eine Aktion hast, dann wird es halt gekauft.
Ja.
So und die Magic passiert halt dann, wenn du beides irgendwie vereinen kannst, dass du sowohl auf Amazon erfolgreich bist, als auch D2C.
Ist ja auch ein, also du verringerst ja auch dein unternehmerisches Risiko, weil du hast ja auch gerade gesagt, es gibt mal Monate, da ist vielleicht der eine Kanal stärker, der andere schwächer. macht ja auch voll viel Sinn, wenn man sich dann zweibeinig quasi aufstellt. Ja.
Ja.
Und wir haben das zum Beispiel auch, wir haben ja auch Agentur und auf der anderen Seite Beratung, das sind auch zwei Standbeine. Wenn es mal im einen nicht so läuft wie im anderen, dann gleicht sich das wieder aus. Deswegen, ich finde es ja auch aus Risikoperspektive extrem smart, beide Channels zu bedienen. Und jetzt verstehe ich auch deinen Punkt zu sagen, hey, eigentlich muss jede D2C-Brand auch Amazon machen. Allein schon deswegen.
Ja, es ist einfach ein weiterer Sales-Channel, kannst du sagen. Also du hast halt, du kannst es so betrachten, okay, ich habe einen Online-Shop, da habe ich Google-Ads, Meta-Ads, vielleicht TikTok, vielleicht habe ich da noch irgendwie Influencer und Organic, Social, dann habe ich SEO und dann habe ich halt Amazon. Und Amazon ist natürlich auch sozusagen wie Google Ads und Google SEO, da kommt halt einfach das Suchvolumen. Mhm. Das heißt, ich habe so eine Beständigkeit oder was Planbares, auch wenn es saisonal ist, ist es planbar. Und wenn ich da meine Rankings habe und die Werbung im Griff habe, dann gibt mir das einfach eine sehr gute Stabilität. Und bei jetzt Meta-Ads und so weiter ist halt viel schwankender.
Ja.
Weil ich kann ja an dem einen Tag, wenn ich das Budget hochdrehe, irgendwie 50.000 Euro Umsatz machen und am anderen Tag läuft es richtig schlecht.
Ja.
Und dann mache ich vielleicht nur 5.000 Euro Umsatz.
Ja.
Und das ist halt, bei Amazon ist sozusagen diese Stabilität eher da, sage ich jetzt mal. Und das war bei unserer neuen Brand auch so die Strategie.
Mhm.
Wir haben ja auf Amazon gestartet, weil es auch mein Steckenpferd ist. So. Haben ja da Monate und Jahre lang davor dann gedacht, okay, was ist der perfekte Blueprint? Und den konnte ich dann endlich umsetzen. Da war der Plan, okay, wir starten auf Amazon mit sozusagen Säulenprodukten, die Cashflow generieren, weiten dann das Portfolio aus, haben dann auf Amazon ein stabiles Fundament mit guter Marge und sobald das Portfolio eine gewisse Größe hat, starten wir den Online-Shop.
Mhm.
Weil du kannst ja im Online-Shop in unserem Bereich jetzt, Beleuchtung, ist es relativ schwierig, so mit einer Lampe zu starten. Du brauchst so ein bisschen auch sozusagen Cross-Selling und dass du halt so ein gewisses Volumen im Online-Shop haben kannst.
Ja.
Und das war so die Strategie und die ist extrem gut aufgegangen.
Wie viele Produkte waren das dann zum Start?
Also wir haben im April 24 gestartet mit einem Produkt, dann kam glaube ich im Mai das zweite Produkt, dann im Juni oder so das dritte.
Mhm.
Und dann haben wir glaube ich Ende 24 waren es entweder 3 oder 4 Produkte eigentlich, was sehr gut funktioniert hat. Und dann haben wir halt sozusagen dieses Jahr, also wir haben dann nochmal sehr viel Fremdkapital reingeholt in die Firma, das Portfolio sehr stark ausgeweitet, sind noch, also die Pipeline jetzt ist auch voll,
okay.
Kommt noch sehr, sehr viel. Und ja, da kommt jetzt eben sehr, sehr viel. Mittlerweile haben wir, glaube ich, so, keine Ahnung, 25, 30 Produkte, sage ich jetzt mal. Also Parents, Hauptprodukte, die dann vielleicht nochmal eine Farbvariante haben oder Stückelung und so, Setgrößen. Genau.
Stark. Lass uns mal ein bisschen über deine neueste Brand sprechen und dann auch noch ein bisschen über Sellerfox, das interessiert mich natürlich auch. 2024 habt ihr gestartet, Leuchten hast du gerade schon gesagt, wie heißt die Brand?
Die Brand heißt Mato.
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 Und ihr verkauft Deckenleuchten und Strahler, Indoor, Outdoor?
Alles.
Alles, alles rund um Belichtung.
Alles, fast alles, was mit Beleuchtung zu tun hat. Also modern, minimalistisch, aber sowohl Indoor, Outdoor, auch ein bisschen technischere Sachen, sage ich jetzt mal. Genau, das ist so, was wir machen.
Wann ging das mit dem Online-Shop los?
Online-Shop haben wir gestartet im März 2025. Das heißt, circa genau ein Jahr nach dem Launch auf Amazon haben wir dann den Online-Shop gemacht.
Also hast du quasi gesagt, okay, das Fundament ist jetzt auf einem Level, wo du sagst, Cashflow ist da, der Profit ist da, genau. Wir wollen jetzt den nächsten Kanal machen.
Genau.
Cool. Lass uns da mal tiefer reingehen. Und da bist du ja auch auf mich zugekommen damals, zu dem Online-Shop, wo du gesagt hast, okay, du suchst ja auch jemanden, der diesen Weg schon mal gegangen ist mit Online-Shop und Meta-Ads und Google-Ads und alles, was dazugehört.
Genau.
Und dann ging es eigentlich los. War der Shop dann, wann haben wir gestartet? In welchem Monat war das?
Genau, also das war eigentlich so wenn jetzt eine D2C-Brand da irgendwie ist, die startet auf Amazon, hat keine Ahnung davon.
Ja.
So, dann ist natürlich auch klug, dass man sich jemanden reinholt, der einfach so jahrelang Erfahrung hat. Okay, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, die werden gegangen, dann bist du erfolgreich. Das war hier halt auch der Fall dann mit Ecom House. ich war ja schon davor bei der E-Commerce-Brand in Österreich, auch Head of E-Commerce, hatte also auch Shopify-Erfahrung, aber halt dann 2022 mit Exit dort auch ausgestiegen und 25 mit Shop gestartet, das sind fast 3 Jahre.
Ja,
das ist viel im E-Commerce. Da tut sich sehr, sehr viel. Also, und deswegen war halt mein Gedanke, okay, wenn ich jetzt den Shop starte, dann ich möchte jetzt nicht nochmal alles neu irgendwie herausfinden. Ich hole mir jetzt von Anfang an das Know-how rein, damit wir halt einfach Vollgas durchstarten können.
Ja.
Weil ich sehe das Potenzial, gibt auch genügend andere Shops mit Lampen und so weiter, die bewiesen haben, dass es geht. Also warum soll es bei uns nicht funktionieren? Und das war so der Grundgedanke eigentlich, warum wir dann, warum ich auf dich zugekommen bin dann.
Und du hast ja auch ziemlich smart gemacht. Du hast dann direkt einen Mitarbeiter ins Operative reingezogen.
Genau, also ich habe schon sozusagen mit euch zusammengearbeitet vor dem Launch eigentlich. Also ich war direkt involviert auch in die Shop-Erstellung. Das haben wir mit einer Grafikerin gemacht und mit einem Programmierer und halt euch nochmal dazugeholt, um halt sozusagen, dass CAO-technisch auch alles passt. Vom Technischen her, vom Design her und so weiter. Und dann eben auch mit dem Start, okay, das Basic-Setup mal, Google Shopping, Meta und so weiter, was gehört dazu? Und dann auch direkt die ganzen Strukturen für jetzt Creative-Erstellung und so, das ist ja auch nicht ohne. Und da habe ich dann im Juni diesen Jahres dann den Daniel reingeholt, Mitarbeiter. Heißt auch Daniel.
Guter Name.
Guter Name für E-Commerce anscheinend. Ja, der hatte natürlich schon Erfahrung in dem Bereich und hat dann auch sehr eng mit euch zusammengearbeitet, hat aber auch schon viel mitgebracht und damit haben wir das dann richtig stark raufskaliert.
Deswegen an der Stelle ganz, ganz großen Shoutout auch an den Daniel, der schaut jetzt auch gerade zu und mein Team hat mir geflüstert, ich komme nachher ein bisschen drauf ein, warum das auch bei euch so schnell alles gezogen hat, weil da möchte ich auch natürlich ein paar Insights geben, aber an der Stelle schon mal ein Big Shoutout an Daniel, der immer fleißig umgesetzt hat und gepusht hat und das habt ihr richtig gut umgesetzt, ja.
Dankeschön.
Wo steht der Shop heute? Wie hat sich das alles entwickelt? Wir haben jetzt, Zeitpunkt der Aufnahme ist Ende Oktober, großen Schritten auf Black Friday geht's zu. Was ist in diesen Monaten passiert?
Genau, also wir haben im März gestartet, so einfach mal Online-Shop gestartet. Wir haben davor schon ein paar Leads eingesammelt von Amazon-Käufern, so Post-Purchase. Haben dann halt eine E-Mail ausgeschickt und so erster Monat mit dem Basic-Setup, das waren um die 20.000.
Kann ja, man von ganz null offen auf ehrlich quasi. Sagen.
Genau, dann lief es 2-3 Monate auf so einem niedrigen, fünfstelligen Niveau. Mitarbeiter reingeholt, Ads gestartet, sozusagen skaliert. Und dann ging es eigentlich extrem steil bergauf. Mittlerweile sind wir so in einem guten 6-stelligen Bereich pro Monat im Shop.
Cool.
Und werden uns dadurch auch insgesamt, also Amazon und Shopify, alle den kompletten Umsatz von der Firma, werden wir dieses Jahr uns verdreifachen.
Stark. Das ist ein Big Step, vor allen Dingen in der Wirtschaftslage in Deutschland, die jetzt gerade suboptimal ist.
Genau, genau. Also man hört überall so das E-Commerce, die Leute jammern und so. Deswegen freue ich mich, dass wir da so gut unterwegs sind, weil ich mir denke, okay, wenn wir jetzt erfolgreich sind, wenn dann mal vielleicht diese Krise hoffentlich vorbei ist, dann wird es richtig abgehen.
Was waren aus deiner Perspektive so die Erfolgsfaktoren? Also warum siehst du das, also an was lag es, dass ihr so schnell gewachsen seid im Onlineshop?
Im Onlineshop? Zudem einfach, dass der Shop war halt einfach von Grund auf, hat ein gutes Setup. Gutes Setup. Man muss auch dazu sagen, die Warenkörbe sind relativ hoch bei uns.
Also wir haben so seid ihr da?
Durchschnittlicher Warenkorbwert, würde ich jetzt mal sagen, so 120, 130 Euro,
ja.
So in die Richtung. Amazon, weil wir es vorher besprochen haben, niedriger, da sind wir, glaube ich, so bei 80, 90 Euro oder sowas. Also das hilft natürlich schon ungemein, wenn man mit Onlineshop startet, dass der Warenkorb hoch ist, weil da sind wir halt immer auch direkt profitabel beim Erstkauf und dann kannst du halt gut skalieren.
Ja.
Das war eine große Komponente, würde ich sagen. Und dann zum anderen natürlich, dass die Ads gepasst haben. Also das einfach vom ganzen Prozess her und von der Umsetzung her haben wir es, glaube ich, relativ gut umgesetzt, schon am Anfang. Sonst hätte es auch nicht so gut funktioniert. Natürlich, wir arbeiten dran, es kann auch immer viel besser werden, so. Volumen wird auch erhöht. Wir sind jetzt gerade dabei, das nochmal richtig auf ein neues Level zu heben. Aber das waren, glaube ich, so die ausschlaggebenden Faktoren.
Ich habe intern auch mal ein bisschen nachgefragt. Also Daniel und du, ihr habt ja sehr viel mit der Janina bei uns im Team gearbeitet, auch mit Jeremy für das Thema Google. Und ein Feedback, was ich bekommen habe, ist, ihr habt einfach extrem gut umgesetzt. Und das ist auch so ein Pattern, was ich sehe bei anderen Kunden, mit denen wir arbeiten dürfen. Da, wo es richtig gut läuft, das sind immer die, die auch umsetzen. Es hat mal irgendjemand gesagt, Umsatz kommt von Umsetzen. Genau. Ja, und es ist halt auch faktisch so. Und ihr seid echt tief reingegangen, so in das Thema Zielgruppenrecherche, in die Marketingbotschaften. Ihr habt da ja auch verschiedene ausprobiert. Und dann habt ihr auch rausgefunden, okay, es gibt diesen Painpoint, dass bei anderen Leuchten das ein bisschen kompliziert ist zum Hinmachen und ihr habt da eine sehr einfache Solution und so. Und das war ein wichtiger Punkt, warum das bei euch so schnell gezündet hat.
Genau, also das ist natürlich so, bin ja in die Beratung auch reingegangen mit dem Wissen, okay, ich hole mir jetzt das Know-how, aber ich muss natürlich selber umsetzen. Also ich kann jetzt nicht erwarten, dass du da hier den grünen Knopf drückst und dann sprudelt der Umsatz.
ROAS-Button, den gab es schon mal hier in diesem Studio.
Das wäre natürlich cool, ja, wenn es den wirklich gäbe. Aber muss ich auch sagen, Tipp an alle Unternehmer und Geschäftsführer, da schaue ich auch immer, dass sozusagen jetzt der Daniel speziell, der bei uns das macht, einfach sozusagen freie Bahn hat. Also wir machen dann immer so eine Quartalsplanung und so weiter. Und letztens hatten wir auch ein Thema, wo ich dann gesagt habe, so, hey, das macht keinen Sinn, dass du jetzt hier irgendwie anfängst, Videos zu cutten. Du musst sozusagen Creative Strategy machen und Media Buying erstmal. Und vielleicht holen wir dann später noch jemanden dazu, aber Videocutting wirst du sicher nicht machen. Da hole ich jetzt einen Videocutter her, der wird das Thema übernehmen, weil sonst blockiert uns das ja extrem.
Der Value ist höher
genau, in Creative Strategy. Und man muss halt dann auch immer sozusagen, meiner Meinung nach als Geschäftsführer, einfach im Moment denken, okay, was ist jetzt wichtig, aber was ist in 3 Monaten, in 6 Monaten wichtig? Ja. Und schon mal vorplanen, damit ich mir jetzt keinen sozusagen Stolperstein lege für in 6 Monaten. Und wenn ich halt weiß, okay, der Mitarbeiter, der wird dann später sicher mehrere Mitarbeiter unter sich haben, so macht es keinen Sinn, dem jetzt irgendwie diesen Rucksack umzuhängen, irgendwie da große operative Arbeit zu machen, sondern der Hebel ist woanders.
Ja.
Und das ist halt auch das Wichtige. Und einfach ausprobieren. Also wir haben ja auch dann einfach Sachen ausprobiert. Klar, manchmal funktioniert es nicht, manchmal funktioniert es dann. Einfach probieren geht über studieren.
Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, wo sich manche, ich weiß nicht, ob es am Mindset liegt, aber ich hatte natürlich auch schon Teilnehmer, auch bei uns im Consulting oder so, die dann zu wenig testen und auch zu wenig testen wollen, weil sie glauben, es gibt so diesen Secret Button, den man einfach drücken kann. Die Realität im Marketing ist halt aus meiner Erfahrung, man muss neue Dinge auch mal ausprobieren. Ich selber, der meiste Content, den ich mache, der zieht so mittelmäßig. Und dann gibt es immer wieder so Messages und Content Pieces und Ads, die dann richtig krass ziehen. Aber das meiste ist so okay. Und das Ziel bei mir ist zum Beispiel immer, ich versuche Volume zu machen, weil dann weiß ich, okay, bei irgendwas, da muss schon was funktionieren, ja. Und die meisten, die testen da auch zu wenig. Die sind aber auch nicht bereit, viel zu testen. Und das ist immer so ein bisschen.
Ja, also klar, wenn ich jetzt irgendwie so eine Ad probiere, funktioniert nicht, okay, das Meta-Ads funktioniert nicht für uns. Ist natürlich blöd, sollte man nicht mit der Einstellung reingehen. Man muss aber auch dazu sagen, man muss halt auch mit der Ernsthaftigkeit rangehen. Yes. Also ich bin zum Beispiel sehr perfektionistisch veranlagt, muss ich ganz ehrlich zugeben, was ja hilfreich ist, manchmal auch nicht so hilfreich, aber das hilft natürlich auch dabei, dass man dann sozusagen auch die Qualität irgendwie rüberbringt in den Creatives und so weiter, was dann natürlich auch wieder zum Erfolg beiträgt. Und was halt auch noch ein Tipp ist, nicht zu zaghaft irgendwie sein. Also ich bin auch der Freund jetzt zum Beispiel davon, wenn ich jetzt sage, okay, wir starten jetzt Google Ads, ja gut, dann machen wir mal 200 Euro Budget pro Tag. Was mache ich jetzt mit 30 Euro Budget am Tag? 200 Euro, dann sehen wir schnell, ob es funktioniert oder nicht. Also ich habe lieber eine Woche 200 Euro und weiß dann, ob es funktioniert oder nicht, als irgendwie einen Monat 30 Euro.
Ja.
Das, da hat der Jeremy sozusagen mal einen Satz irgendwie rausgehauen, irgendwie learn fast, fail fast oder so irgendwie in die Richtung. Also ja. Du musst halt einfach Stoff geben, damit du dann auch schnell vorankommst.
Ja, weil Opportunitätskosten sind natürlich auch da. Überleg mal, jemand findet dein Produkt, kopiert es oder was auch immer. Die Konkurrenz, die schläft ja nicht. Das heißt, du hast immer diese zeitliche Komponente. Und vielleicht interessant auch für euch, ich habe die Erfahrung gemacht bei unseren Kunden. Also ich versuche immer so Patterns zu erkennen. Da habe ich zum Beispiel festgestellt, im D2C, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Amazon ist, aber auf D2C, so wenn du jetzt ein neues Produkt reinbringst in den Markt, man hat so 6 bis 24 Monate. Spätestens nach 24 Monaten ist die Competition auf dem also ist sie am Start und kopiert. Das heißt, diesen Timeframe, da bringt es extrem viel, wenn man da Gas gibt und in diesem Timeframe dann schon wieder das nächste entwickelt, sodass man immer diesen Vorsprung hat.
Genau.
Das hat sich so durchgezogen.
Da können wir vielleicht ganz kurz auch drüber sprechen. Ja. Also erstmal so das nächste, das ist halt bei uns auch so, wir haben zig Produkte in der Pipeline. Also
perfekt.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr 50 Produkte rausbringen, wenn ich halt das Geld hätte. So. Aber natürlich auch mit Fremdkapital, irgendwann kommst du an eine Grenze. Aber um nochmal auf das zu sprechen zu kommen, so dieser, aus meiner Sicht, so der Meisterweg, ja, den zum Beispiel auch so Marken wie Snox gegangen sind oder Turbogrün zum Beispiel, auch mega, ein super Beispiel, sind auf Amazon extrem stark, sind auf Amazon gestartet, also Snox zumindest, bei Turbogrün weiß ich jetzt nicht genau, aber sind auch mega erfolgreich im D2C. Und das ist jetzt darauf angesprochen, was du meintest mit diesen 6 bis 24 Monaten Zeitfenster. Schauen wir uns einfach mal an, so wie war das bei Snox? So, die sind auf Amazon gestartet, haben dort den Cashflow aufgebaut. Irgendwann haben sie dann D2C angefangen. Mhm. So, und dann ist halt so dieses Flywheel oder dieser Meisterweg, wie ich das nenne, dass dann durch D2C, durch die Meta-Ads, durch die Markenbekanntheit, das wieder positiv auf Amazon abstrahlt. Dadurch hast du dann vielleicht bei Amazon, weil du einfach mehr verkaufst, kriegst ein Bestseller-Badge, was wieder deine Amazon-Performance stärkt, wodurch du dann bei Amazon wieder neue Kunden reinholst, die dann irgendwann vielleicht im Shop konvertieren. Amazon gibt dir mehr Cashflow, dann kannst du den Shop noch weiter skalieren und so weiter, und das schaukelt sich halt so hoch.
Ja.
Und auch wenn du dir jetzt Snox anschaust auf Amazon, die haben jetzt auch den Bestseller-Badge, aber nicht, weil die so gut darin sind, sozusagen Socken auf Amazon zu verkaufen, sondern wenn du eingibst, Socken, kommt halt gleich Snox dahinter, oder einfach, weil die so ein großes Suchvolumen haben auf die Marke, weil sie schon so bekannt sind, dass keine andere 0815 chinesische Sockenbrand jemals diese Verkäufe erzielen kann. Und genau das gleiche bei Turbogrün, die haben halt Rasensamen,
ja,
machen das extrem gut, und die holen natürlich auch über Amazon dann immer wieder Leute rein. So, es gibt halt einfach Leute, die kaufen nur auf Amazon.
Klar.
So, und der kauft halt dann jedes Jahr seine Samen oder sein Dünger oder whatever, weil das einfach bei Amazon gewohnt ist. Und die sind halt auch extrem erfolgreich. Das ist halt so, was ich damit sagen möchte, wegen dem Zeitfenster von 6 bis 24 Monaten. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen lange herumgelabert habe, aber um darauf zurückzukommen, es kann jetzt nicht jemand kommen und sagen, ich mache das zweite Snox oder das zweite Turbogrün.
Ja.
Weil das ist vorbei. Das Zeitfenster ist geschlossen. Bist dann halt der 100. Anbieter für Socken und der 30. Anbieter für Dünger und Rasensamen. Und dein Rasensamen kann auch gerne irgendwie statt 30 Euro den Kilo 20 Euro kosten und vielleicht nochmal ein bisschen besser sein. Aber es wird nicht funktionieren, weil dich keiner kennt. Und ich jetzt persönlich würde auch einfach bei Turbogrün kaufen, weil die Marke ist bekannt, da ist der Thomas Müller, dann haben sie ihre Vorher-Nachher-Bilder und so weiter mit den Rasenhalmen und so. Warum soll ich das Risiko eingehen, nur dass ich 10 Euro spare, irgendwas zu nehmen, was vielleicht schlechter ist? Weil die haben halt den Proof. Und das Gleiche sehe ich halt auch bei uns, so bei den Leuchten,
ja,
dass wir jetzt gerade so in der Phase sind, Amazon gestartet, hat sehr gut funktioniert, funktioniert weiterhin sehr gut, jetzt Online-Shop und dann halt sozusagen dieses gegenseitige Aufschaukeln. Und wenn du halt dann mal in einer gewissen Liga bist, von der Markenbekanntheit her, dann hast du deine Position gefestigt.
Absolut. Wo wäre das so umsatzlevelmäßig deiner Meinung nach in eurem Bereich im Jahr?
Also auf jeden Fall achtstellig.
Ja.
Da müssen wir schon noch ein bisschen hineinwachsen. Aber ich denke, dass da das Potenzial enorm ist, weil es gibt ja 1000 Möglichkeiten mit Lampen. Also
ja,
es gibt ja von der Tischlampe bis zur Deckenleuchte oder im Garten irgendwas oder Wandleuchte oder Studioleuchte, Bürodeckenleuchte, whatever. Du kannst ja alles machen.
So, ja.
Das ist halt das Geile bei unserem Bereich. Du hast so viele Möglichkeiten. Und ja, was halt geil ist, weil wenn irgendwie die Zielgruppe erschöpft ist, okay, dann machst du einfach ein neues Produkt, hast eine neue Zielgruppe.
So ist es. Ja. Und noch ein weiterer Hebel, den ihr natürlich dann machen könnt, ist in andere Länder mit
genau
dem gleichen Konzept.
Das ist natürlich auch geplant, aber eher für später. Also
ja,
das ist auch so Learning, so früher die erste Marke, da war ja auch Paneu und so weiter mit Amazon. Ist auch spannend vielleicht für D2C-Brands, die international gehen wollen und wo FBA, also Versand durch Amazon, interessant ist. damit kann man relativ leicht internationalisieren. Also viel einfacher, als wenn du jetzt irgendwie einen Logistikstandort in Frankreich oder Spanien aufmachst. Mhm. Aber einfach sozusagen dieser Struggle, jetzt muss ich irgendwie die Verpackung anpassen, dann die Bedienungsanleitung, dann brauche ich Support, whatever. So, Ich fokussiere mich nur auf den deutschsprachigen Raum, also gerne noch Schweiz mit dazu. Aber dann reicht es erstmal, bis wir dann wirklich sozusagen einen größeren Schritt gehen. Und da haben wir noch ein bisschen Zeit vor uns.
Es ist die Komplexität. Also wir bekommen ja auch öfters mal die Frage von unseren Kunden, hey, wann wollen wir endlich mal international gehen? Also ich würde sagen, ab achtstellig kann man schon ernsthaft drüber nachdenken. Wenn man jetzt bei 1, 2, 3 Millionen ist, würde ich es auf gar keinen Fall machen, weil die Komplexität, wie du richtig sagst, Packaging muss angepasst werden. Dann bekommst du Kundenanfragen auf Italienisch oder Französisch. Dann brauchst du da irgendwie Übersetzungen oder einen Mitarbeiter, der das macht oder vielleicht KI, kann man natürlich auch nutzen. Aber die Komplexität steigt extrem. Das braucht man auf dem Level noch nicht.
Genau, das auf jeden Fall. Ja. Und ja, da macht es vielleicht sogar mehr Sinn, noch USA zu machen, bevor du jetzt irgendwie Italien machst oder so. Kommt natürlich auf den Bereich drauf an, aber diese Komplexität, die möchte ich mir jetzt noch ersparen.
Yes, guter Punkt. Lass uns mal noch über dein Logo hier auf deinem schönen Hoodie sprechen. Was ist Sellerfox? Was kann man da machen? Was ist das?
Genau, also Sellerfox, das richtet sich halt sehr stark an klassische Amazon-Seller, sage ich jetzt mal. Also natürlich auch Brands. Wir haben jetzt nicht den Kunden in Fokus, der irgendwie 10.000 SKUs hat und irgendwo nur so der Zwischenhändler ist, sondern ist auf Brands ausgerichtet, also Private Label. Okay. Egal, ob es jetzt so der klassische Amazon FBAler ist oder halt die D2C-Brand, die dann auf Amazon unterwegs ist. Und im Grunde, die Grundidee war halt so, ich habe bei der E-Commerce-Brand, wo ich gearbeitet habe, haben wir so ein Google Sheet gehabt, wo wir die wichtigsten KPIs drinnen gehabt haben. Auf Unternehmensebene und dann Produktebene und so. Mhm. Ich habe gedacht, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie blöd.
Okay.
Warum kann man das nicht automatisieren? So, das war die Grundidee, dass du erstmal dieses ganze KPI-Tracking in einem Tool drin hast. Also wir vereinen halt ganz viele verschiedene KPIs, die du sonst irgendwie hast halt nur da bei Amazon ein bisschen was, dann in dem Tool, dann dort, dann da, dann hast du noch dein eigenes Google Sheet, wo du alles zusammenführst. So hast halt alle KPIs so in Sellerfox drin, von dem Umsatz, Ad Spend, Conversion Rate über Keyword Rankings und so weiter. Wir tracken auch alles sozusagen, was passiert auf der Produktseite und im Account sozusagen. Also wenn jetzt irgendwie das Bild geändert wird oder der Preis geändert wird und so, wird das erfasst.
Smart.
Und du kannst dann halt auch zum Beispiel in den ganzen Graphen und so und Diagrammen, wenn du dir jetzt einen Umsatzverlauf oder Conversion Rate ansiehst, dann hast du da auch sozusagen diese Events eingeblendet.
Da möchte ich kurz einsteigen. Sowas wünsche ich mir bitte für Shopify-Shops, weil ich habe das so oft, erst gestern auch wieder, dass Kunden fragen so, hey, meine Performance ging runter, was kann ich nur tun? Und dann schicke ich immer ein PDF, was wir damals gebaut haben, mit irgendwie 37 Punkten mit Ja, Nein, um die Variable zu finden, die sie verändert haben.
Ja, ja, ja.
Wenn man jetzt ein Tool hätte, was alles automatisch protokolliert, beste. Ich würde es kaufen.
Genau. Muss ein Amazon-Seller werden, dann kann auch jetzt Kunde sein. Ja, Shopify ist nochmal komplexer, aber so ist es halt bei Sellerfox, dass wir dann, wenn du jetzt, keine Ahnung, Paradebeispiel irgendwie, du hast deinen Preis von 15 Euro auf 25 Euro erhöht, so die Conversion Rate geht runter, so warum geht die Conversion Rate runter? Ah, hier wurde der Preis verändert, okay. Solche Sachen, oder du kannst natürlich manuell irgendwas eintragen, so wir haben einen speziellen Deal oder Mitbewerber XY hat das und das gemacht. Also da steht auch noch auf dem Plan, dass wir so Mitbewerber-Tracking haben, dass du dann auch die Events von den Mitbewerbern da drinnen hast so, und den Markt beobachten kannst vom Volumen her und alles. Mhm. Das ist auf der Roadmap. Und ansonsten ganz, ganz stark haben wir auch drinnen den sogenannten Search Query Performance Report. Das ist ein spezieller Report bei Amazon, wo du im Grunde für jedes Produkt, das du bei Amazon verkaufst, bekommst du die wichtigsten 100 Keywords, zu denen du angezeigt wurdest, verkauft hast. Also du brauchst theoretisch nur eine Impression dazu. Aber die Top 100 Suchbegriffe halt. Und da bekommst du das genaue Suchvolumen auf wöchentlicher und monatlicher Basis von Amazon. Du bekommst die durchschnittliche Click-Through-Rate, Add-to-Cart-Rate, Conversion-Rate, dann deine Zahlen. Daraus kannst du dann natürlich berechnen, okay, wie viel Prozentpunkte bin ich jetzt über- oder unterdurchschnittlich? Und kannst halt dann sehen, okay, wenn ich jetzt mir ein komplettes Produkt einfach ansehe, so die wichtigsten Suchbegriffe, wenn ich jetzt sehe, okay, Click-Through-Rate ist irgendwie immer unterdurchschnittlich und Conversion-Rate ist überdurchschnittlich, wäre jetzt die Schlussfolgerung, die Leute klicken halt nicht, aber wenn sie mal auf dem Listing sind, dann kaufen sie. Das heißt, wenn ich jetzt was optimieren möchte, dann würde ich jetzt das Titelbild oder so optimieren oder Preispunkt oder whatever. Gibt es halt verschiedene Schritte und Punkte, dann, die man dann ergreifen kann. Und genauso umgekehrt. Und du kannst natürlich auch dann Keywords identifizieren, wo du schon überdurchschnittlich performst. Die könntest du sozusagen stärker bewerben, weil du dann auch, wenn du überdurchschnittliche Performance zeigst, natürlich für ein Algo relevant bist. Mhm. Und dann auch organisch weiter nach oben kommst. Und genauso umgekehrt, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte bei dem Keyword Ranking erreichen, aber ich performe halt nicht und das steht schwarz und weiß da auf den Zahlen, dann wird halt 10.000 Euro Adspend auch nichts bringen. Weil du verstärkst das Problem ja nur.
Verstanden.
Also das ist so, wie wenn du den Algorithmus anschreist und wenn du immer lauter anschreist, ich underperforme sozusagen, dann wird er sagen, okay, dann ranke ich dich nicht nach oben. Und genauso bei der Überperformance, so, dann wird er dich nach oben stufen.
Für wen ist das Tool perfekt? Ist es für jeden, also ab Anfängerlevel geeignet oder ist man schon länger Seller? Für wen ist es da?
Also wir sehen es an den Nutzern, die es halt schon jetzt auch relativ lange nutzen seit Beginn und immer stärker auch nutzen. Es sind eher die Leute, die schon länger dabei sind, die sich sehr stark mit der Materie auskennen. Es ist eher ein deepes Tool, muss man dazu sagen. Wir arbeiten daran, dass wir es einfach einfacher zugänglich auch machen. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es auch relativ einfach, muss man ehrlich dazu sagen. Aber jetzt so für den kompletten Anfänger wahrscheinlich nicht, wobei das Tool eigentlich extrem günstig ist. Also wir haben es so gepreist, dass es ein absoluter No-Brainer ist für das, was es bietet. Und ja, kannst es auch so nutzen, dass du sagst, okay, ich möchte vielleicht jetzt gar nicht so die Dashboards und so weiter alle nutzen, aber ich will einfach ein Tool haben, was alle Daten aggregiert und dann ziehe ich mir daraus die Daten für irgendwas anderes. Kannst über Webhooks die Daten weiterleiten oder halt einfach mit Exporten und so weiter arbeiten. Dafür ist es natürlich auch praktisch.
Das heißt, wenn du es auf einen Satz runterdampfen müsstest, was wäre so der größte Benefit für Amazon-Händler, die jetzt schon ein bisschen länger im Game sind? Warum sollte man sich das dann holen?
Einfach um seine Zahlen im Griff zu haben, im Blick zu haben. Wenn du keine KPIs hast, dann bist du halt im Blindflug. Und auch um nochmal sozusagen auch im Deep Dive zu sehen auf Produktebene, okay, wo sind eigentlich meine Stärken und Schwächen? Und wenn ich optimiere, wo soll ich halt ansetzen? Weil du kannst ja 10.000 Sachen machen, aber hast ja nicht so viel Zeit, musst priorisieren, hast auch nicht so viel Kapital. Und damit weißt du halt sozusagen, kannst pinpointen, okay, hier liegt das Problem, da soll ich ansetzen. Und wenn du das halt strukturiert durchsetzt für alle Produkte, dann wirst du auch Erfolg haben.
Perfekt. Mega. Muss ich mir mal im Detail anschauen. Wir verlinken das natürlich unten in der Videobeschreibung oder im Podcast. Allgemein für alle, die jetzt gerade zuschauen und zuhören, wenn ihr Fragen habt zu Amazon, zu Sellerfox, zu D2C, stellt gerne Fragen in die Kommentare. Der Markus und ich, wir gucken da rein und beantworten euch die. Deswegen gerne Fragen stellen. Lass uns nochmal kurz zurück zu Amazon. Haben wir noch ein Thema, was du unbedingt noch loswerden möchtest zum Thema Amazon? Ich kann mich erinnern, du hast mal erwähnt, Amazon, das klassische Amazon FBA ist tot. Was meinst du zum Beispiel damit?
Ja, also das kann man einfach mal so plakativ sagen. So ja? Amazon FBA ist tot.
Okay.
Meiner Meinung nach so das klassische, wo du, wie jetzt ich 2016 irgendwo gesagt hast, okay, ich mache jetzt das und das Produkt. Weil dieser Lebenszyklus von den Produkten, der wird immer kürzer. Du hast vorhin gesagt, mit D2C, die Competition kommt so, das ist noch schneller jetzt bei Amazon. Ich habe erst letztens mit einem Kunden in der Beratung gesprochen, der hat ein Produkt dieses Jahr gelauncht. Er war natürlich nicht der Erste so, da waren schon ein paar Konkurrenten drin. Jetzt sind in diesem Jahr auch nochmal zwei neue gekommen und nächstes Jahr werden, glaube ich, nochmal fünf neue gekommen. Weil jetzt war gerade die Canton Fair und so und hat halt mitbekommen, dass da ein paar Leute bei dem Stand von dem Hersteller waren. Von dem her kann man eigentlich aus jetziger Perspektive schon sagen, dass das nächstes Jahr relativ schwierig wird mit dem Produkt. Und es entwickelt sich halt immer mehr dorthin, dass es wirklich extrem auf die Zahlen ankommt. Also du musst heutzutage deine Zahlen so im Griff haben, du musst im Einkauf sehr gut sein, Weil wenn du schlechte Einkaufspreise hast, hast du eigentlich schon verloren. Also die Unit Economics müssen halt passen. Und wie schon erwähnt, jetzt vorher mit den Beispielen von Snox und Turbogrün und so weiter, du bist halt, wenn du jetzt keine Brand und so weiter hast, relativ austauschbar. Es gibt natürlich Marken, die sind seit 10 Jahren auf Amazon, das ist irgendein Verbrauchsartikel, keine Ahnung, eine Wäscheklammer oder sowas, die kann der Chinese jetzt auch nicht viel billiger anbieten. Ne? Und das gibt man ein, das erste oder zweite Produkt kauft man und fertig, und die haben ihre 20.000 Bewertungen mittlerweile. Die haben sich sozusagen reingefressen, so okay, aber die sind ja auch schon da. So. Also da, das ist ja auch keine Chance jetzt mehr für so einen Neuling. Und von dem her, meiner Meinung nach, relativ schwierig. Ich sehe eher so die Zukunft darin, vielleicht noch so höherpreisige Produkte, aber halt auch immer Produkte in Verbindung mit D2C. Mhm. Das heißt, Produkte, die jetzt nicht nur über Amazon gehen, weil irgendwie das Suchvolumen da ist und ich habe jetzt ein bisschen ein besseres Bild auf Amazon und ja, ich bin jetzt vom Preis her 10% teurer als der Chinese, aber trotzdem noch immer gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis und meine Marke heißt, weiß ich nicht, irgend so eine klassische FBA-Brand, was irgendwie nichts Emotionales hat, nichts mit dem Produkt irgendwie zu tun hat. Das ist vorbei. Ja. Sorry, tut mir leid, das ist vorbei. Und wenn es noch nicht vorbei ist, dann wird es halt in den nächsten 3 Jahren passieren. Es wird immer schwieriger, die Werbekosten gehen rauf. Niemand schenkt dir was. Amazon schenkt dir auch nichts. Und deswegen, meiner Meinung nach, die Zukunft: Produkte, die auch über einen D2C-Angle gut funktionieren, die du auch gut über Meta-Ads bewerben kannst, wo du irgendwie eine Marke rumbauen kannst, wo du dann auch Marken-Alleinstellungsmerkmal irgendwie dich positionieren kannst zumindest. Das ist so das Wichtige aus meiner Sicht.
Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact. Ich habe mal bei Helium 10 geschaut, was ist eigentlich so das meistverkaufteste Produkt auf Amazon in den USA? Das letzte Mal, als ich geschaut habe, war das weißes DIN A4 Druckerpapier von Amazon selber mit, lass mich nicht lügen, 70 Millionen Dollar Umsatz pro Monat, dicht gefolgt von allen möglichen Apple-Produkten. Also MacBooks und iPhones und so.
Ja.
Ja.
Geil.
Einfach ein random Fun Fact. Cool, mega, stark. Markus, wir kommen langsam zum Ende. Ich bin sehr, sehr happy, dass wir uns damals auf der Hacking-Konferenz connected haben. Ich kann dich voll empfehlen, was das Thema Amazon angeht. Vielleicht können wir darüber auch mal eine Session machen, mehr ins Detail, hands-on. Gerne. Und wenn da jemand Hilfe braucht in Richtung Amazon, der vielleicht gerade schon einen Online-Shop hat und so als zweiten Wachstumskanal Amazon mit aufnehmen möchte, gerne hier bei Markus melden. Kontakt geht man wahrscheinlich unten in die Beschreibung.
Genau.
Einfach mal reinklicken.
LinkedIn oder whatever.
LinkedIn auch perfekt. Und ja, nochmal Props an euch und Props auch an Daniel, dass ihr so fleißig umgesetzt habt. Tolle Partnerschaft und ihr seid du und gegebenenfalls nächstes Mal auch der Daniel mit dabei. Jederzeit herzlich eingeladen hier im Podcast.
Dankeschön, Daniel, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht, das Gespräch. Und ja, war super.
Mega. Cool, also bis nächstes Mal. So, abschließend noch eine wichtige Sache. Wenn du einen Online-Shop hast, egal ob klein oder groß, egal ob du 10.000 Euro im Monat machst, 100.000 Euro oder 1 Million im Monat umsetzt und du möchtest auf das nächste Level kommen, weißt vielleicht nicht so genau wie, dir fehlt vielleicht der rote Faden, vielleicht sind deine Meta-Ads nicht profitabel oder skalieren ab einem gewissen Level nicht weiter, vielleicht fehlt dir auch einfach das Team oder auch die Expertise weiter zu wachsen, dann habe ich etwas Besonderes für dich. Für kurze Zeit bieten wir kostenlose Audits an, wo wir deine Situation im Detail anschauen, komplett auf dich eingehen und gucken, was sind bei dir gerade so die Blockaden und was sind vor allen Dingen daraus resultierend die Chancen, um auf deine Ziele zu kommen. Wenn das für dich interessant klingt, dann buch dir einfach einen kostenlosen Strategie-Call bei uns auf www.ecomhouse.com. Du findest den Link auch unten in der Beschreibung. Dort nehmen wir uns eine Stunde für dich Zeit, gucken alles an im Detail und geben dir einen klaren Fahrplan, sodass du auf deine Wachstumsziele kommst. Wir sehen uns.